ARD.
HR Info Kultur.
Mit Rainer Dachselt.
Blut ist für mein Seelenheil.
Sack doof, feige und verklemmt.
So ein kleiner Schnitt und du wirst geil.
Ist Erdogan der Präsident?
Der Körper schon total entstellt.
Davon lebt die gesamte Literatur.
Egal, erlaubt ist, was gefällt.
Dass der Kopf etwas anderes will als die Säfte und der Körper und die Gefühle mit einem machen.
Na, haben alle gut zugehört? Dann jetzt die Frage, wer waren in diesem kleinen Ausschnitt die Guten und wer die Bösen? Okay, ich weiß, die Frage ist auf die Schnelle schwer zu beantworten. Es waren also zu hören Till Lindemann, Dieter Wedel und Jan Böhmermann. Jetzt klarer? Also hier Jan Böhmermann, der unschuldige Satiriker, dem ein ausländischer Despot die künstlerische Freiheit abspricht. Und da Till Lindemann, der finstere Sänger, von dem doch jeder weiß, dass bei diesen Konzerten... Oder umgekehrt, hier der unschuldige Till Lindemann, gegen den die Ermittlungen ja eingestellt wurden, und da der zwielichtige Böhmermann, wo man ja weiß, dass der schlampig recherchiert und Leute niedermacht, die ihm politisch einfach nicht passen. Ja, ich weiß, ich werfe da was durcheinander. Die moralischen Urteile, die jeder so für sich formulieren darf, wie er oder sie will, und das, was vor Gericht verhandelt und entschieden wurde. Und da bin ich ja nicht der Einzige. In hitzigen öffentlichen Debatten, vor allem im Netz, fliegen die Urteile hin und her und wen die Mehrheit scheiße findet, der hat halt gelitten. Oder die. Oder sie oder er sucht sich Hilfe. Zum Beispiel hier.
Glasiger Blick, zurückgegelte Haare, sechsstellige Honorare, Goldkettchen und Hawaii-Hemd. Mein Anwalt, der hat Talent, leicht verschwitzt, kurzer Atem, kommt grad frisch gebräunt aus den Staaten.
Also damit ist natürlich, bevor es jetzt Anwaltspost gibt, damit ist keine wirkliche Person gemeint, sondern eher ein Klischee. Der smarte, knallharte Anwalt als Comicfigur. Einer, der Promis den Weg freiklagt gegen übergriffige Medien und unangenehme Enthüllungen. Einer, der die ewige Diskussion um Gut und Böse an der entscheidenden Stelle abbricht, nämlich da, wo es nur noch um gerichtsfeste Fakten geht. Und solche Personen gibt es, also meist ohne glasigen Blick und Hawaii-Hemd, auch in der Wirklichkeit. Medienanwälte. Und mit einem der bekanntesten von ihnen hat sich eine Kollegin gründlich beschäftigt.
Ich bin Nora Binder, ich bin Journalistin beim Hessischen Rundfunk und Redakteurin bei dem ARD-Kulturmagazin TTT, Titel, Thesen, Temperamente. Und die letzten Monate habe ich mich mit einem sehr bekannten Medienanwalt beschäftigt, mit Christian Scherz, und eine 60-minütige Dokumentation über ihn gedreht.
Wir reden gleich über die Dokumentation. Vorher hören wir aber hinein. Und zwar in eine Kurzfassung für das Fernsehmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Fürs Hören noch etwas bearbeitet.
In diese Welt bekommt man eigentlich keinen Einblick. In die Welt der Medienanwälte, die oft im Hintergrund wirken. Der einflussreichste ist Christian Scherz. Heute geht es zu Gericht. Er erklärt seinen Studierenden den Fall.
Also es geht heute um diesen Titel. Günther Jauch, ein Verbrecher treibt sein Unwesen, Lebensgefahr, Angst um den TV-Star.
Lügengeschichten, um Auflage zu machen. Für Günther Jauch und seine Familie belastend.
Zweimal in der Woche kommt irgendwas, wo in mindestens 50% der Fälle dann dagegen geklagt werden muss. Das heißt, am Tag habe ich mit diesem Mist, der mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu tun hat, ungefähr 20 Minuten zu tun. Und wenn ich dagegen nicht vorgehen würde, was meinen Sie, was dann los wäre?
Christian Scherz und sein Kanzleipartner Simon Bergmann vertreten die Top-Riege deutscher Prominenz. Zu Scherz' Mandanten gehörten schon Alexander Zverev, Cristiano Ronaldo, Anna Netrebko. Jan Böhmermann, der mit seinem satirischen Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan eine Staatskrise auslöste. Und zuletzt auch die Bundesregierung.
Ich mache das, weil ich der Auffassung bin, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch steht für mich wirklich über allem. Er steht nicht als Individuum alleine über der Pressefreiheit, damit Sie mich richtig verstehen. Aber hier ist die Menschenwürde und die steht tatsächlich über allem. Und hier ist das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen und hier ist die Presse- und Informationsfreiheit. Die stehen gleichberechtigt gegenüber. Die Menschenwürde steht aber über allem. Und deswegen ist für mich die Hauptmaxime meiner ganzen Arbeit, zu versuchen, dass durch eine mediale Vorführung, durch Veröffentlichungen, die Würde des Menschen oder meiner Mandanten nicht verletzt wird.
Und damit sind wir bei dem aktuell kontroversesten Fall der Kanzlei, dem Fall Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein. Im letzten Sommer gab es schwere Vorwürfe gegen ihn. Mehrere Medien berichteten, unter anderem Süddeutsche Zeitung und NDR, über ein Casting-System, das bei Konzerten junge weibliche Fans für Sex rekrutieren soll. Die Prozesse führt Simon Bergmann. Er konnte vor Gericht bereits Erfolge erzielen. Teile der Artikel wurden wegen fehlender Beweise verboten, auch beim Spiegel. Die Prozesse dauern an. Ausgangspunkt des Ganzen waren Posts der Nordirin Shelby Lynn, die sagt, man habe ihr Backstage bei einem Konzert etwas in den Drink gemischt.
Wenn ich nicht beweisen kann, K.O.-Tropfen, dafür gibt es nämlich gar keinen Beweis, weil es einfach nicht so war, dann darf ich es auch nicht behaupten. Und natürlich bin ich dann an der Seite des Betroffenen, dessen Rechte verletzt werden. Es gilt, ich kann es leider nicht ändern, auch in Richtung der investigativen Journalistinnen, es gilt leider die Unschuldsvermutung und die müssen Medien auch beachten.
Wurde Till Lindemann vorverurteilt? Fest steht, für viele Menschen ist er seither ein Täter, obwohl ihm keine Straftat nachgewiesen werden konnte. Strafrechtlich wurden alle Ermittlungen eingestellt, er gilt als unschuldig. Brisante Fälle wie diesen, wo es darum geht, Persönlichkeitsrechte und Pressefreiheit abzuwägen, hat er ständig auf dem Tisch. Und ja, er hat sich auch einen Namen darin gemacht, Dinge womöglich außergerichtlich zu regeln.
Christian Scherz steht sehr in der Öffentlichkeit, ist auch sehr sichtbar mit den Dingen, die er tatsächlich sagt, den Pressemitteilungen, den Tweets. Da kann man über vieles auch diskutieren, das glaube ich ist aber nicht das große Problem. Ich glaube, die Frage ist, was passiert eigentlich im Hintergrund? Wo reicht ein Anruf von ihm mit etwas, was man zumindest als Drohung verstehen kann? Wo er vielleicht sagen würde, das ist ein freundlicher Hinweis. Wo aber vielleicht eine Journalistin oder ein Journalist sagt so, das war aber jetzt wirklich ein Einschüchterungsversuch. Und an der Stelle wird es, glaube ich, problematisch, insbesondere, wenn man es nicht sieht von außen. Wenn die Öffentlichkeit eigentlich nicht merkt, was ist da verhindert worden.
Wer ist dieser Mann? Und welche Strippen zieht er? Das erzählt die Dokumentation Der Staranwalt. Ab jetzt in der ARD-Mediathek.
Da hat sie allerdings 58 Minuten statt nur 4. Das war also wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und mehr erfahren wir jetzt von der Autorin Nora Binder. Nora, was hat euch denn eigentlich an Christian Scherz so interessiert, dass ihr ihm eine ganze Stunde gewidmet habt?
Mich hat interessiert, dass er wirklich der bekannteste Medienanwalt Deutschlands ist und der gefürchtetste. Also bei Journalisten und auch gegnerischen Anwälten wirklich gefürchtet. Aber bekannt dafür, dass er so die Top-Riege deutscher Stars aus allen Bereichen vertritt. Und er hat sich da eine Position erarbeitet und ist auch damit, muss man sagen, eigentlich selbst in gewisser Weise schon ein Prominenter geworden. Das hat mich interessiert und dann bin ich neuerlich auf die Kanzlei aufmerksam geworden. Im letzten Sommer, als sie Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein, vertreten haben und damit natürlich auch in der Presse waren.
Normalerweise würde man vielleicht denken, solche Leute sind im Hintergrund. Was interessiert denn die Öffentlichkeit? Ich meine jetzt also außerhalb der betroffenen Medien und Promis, die sich von ihm vertreten lassen. Was interessiert die vielen Leute, die das hoffentlich jetzt schauen, denn an dieser Figur?
Ja, ich glaube, die Figur ist auch deshalb so interessant, weil er eben sehr öffentlichkeitswirksame Fälle vertritt. Also er hat beispielsweise den Satiriker Jan Böhmermann gegen Erdogan vertreten. Da gab es vor einigen Jahren wirklich eine regelrechte Staatskrise wegen einem satirischen Gedicht. Und was sicherlich interessant ist, ist eben dieser ganze Teil, wo es auch um Boulevardpresse geht. Also ich habe mit Günther Jauch gesprochen, das ist ein langjähriger Mandant von Christian Scherz, wie regelmäßig und wie schlimm wirklich die Boulevardpresse Grenzen verletzt und was das für eine Belastung für ihn und seine Familie ist. Das interessiert tatsächlich viele Menschen. Also das ist zumindest das, was ich zuletzt zurückgemeldet bekommen habe.
Ja, und Christian Scherz, der wird ja als sehr durchsetzungsstarker, also sehr rechtskundiger, aber eben einfach auch sehr energischer und vor allem auch sehr erfolgreicher Anwalt beschrieben. War das besonders schwierig, an so jemanden ranzukommen, ihn überhaupt als Protagonisten zu gewinnen für so eine Geschichte?
Ja, das war schwierig, weil diese Anwälte wirklich einem harten Berufsrecht unterliegen. Also die können über viele Fälle und viele Mandanten gar nicht offen sprechen. Aber wenn es jetzt darum geht, wie ich mit ihm in Kontakt gekommen bin, da gibt es eine sehr spezielle Geschichte. Und zwar, ich habe im vergangenen Sommer mit Kollegen recherchiert zu einem internationalen Star Und wir haben im Zuge unserer Recherchen ein paar kritische Fragen ans Management geschickt. Auf jeden Fall hatte ich binnen weniger Stunden einen Anruf von Christian Scherz, dem deutschen Anwalt des Stars. Und da hatte ich das erste Mal mit ihm zu tun. Das war eine ganz klassische Situation. Journalistin recherchiert, Medienanwalt ruft an und fragt, sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe gedacht, das ist ja erstmal interessant, überhaupt mal mit ihm gesprochen zu haben und auch zu sehen, wie er agiert in solchen Situationen. Und dann habe ich ihn ganz offen gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir zu drehen. Dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gesprochen, was überhaupt geht und haben uns so vorgetastet. Aber es war ganz klar, dass er auch nicht über alles offen sprechen kann.
Ja, das merkt man dem natürlich auch an. Musste der beim Drehen und beim Fragenstellen und auch bei der Bearbeitung dann deutlich mehr und andere Dinge beachten als sonst? Vorsichtiger sein insgesamt?
Wir mussten sehr viel mehr beachten. Vorsichtiger sein als insgesamt würde ich nicht sagen. Aber natürlich wurde ich die ganze Zeit juristisch begleitet, wurde alles juristisch abgenommen. Also das ist so das Einmaleins quasi, wenn man mit Anwälten dreht. Aber in den Gesprächen selbst gab es quasi keine Beschränkung. Also ich konnte jede Frage stellen. Ich habe auch einige Fragen gestellt, die gepiekst haben und die nicht immer angenehm waren. Aber natürlich habe ich nicht immer Antworten auf alles bekommen.
Im Stück wird ja erwähnt, dass diese Anrufe natürlich auch als Drohung rüberkommen kann. Also wenn da die Warnung kommt, wenn ihr darüber berichtet, dann habt ihr eine Klage oder vielleicht auch so als kleine Handreichung, das und das und das bitte weglassen, dann geht's. Das kann Berichterstattung verhindern im schlimmsten Fall. Das wird erwähnt, aber dann nicht weiter ausgeführt. Aus Zeitgründen oder einfach, weil dann so offensichtliche Beispiele eben auch nicht vorhanden sind?
Genau, also ich habe tatsächlich keine offensichtlichen Beispiele gefunden. Ich habe ja sehr lange recherchiert und auch versucht, mit vielen Journalistinnen und Journalisten ins Gespräch zu kommen, auch mit sehr bekannten Journalisten. Das war ganz interessant, weil sich da tatsächlich viele einfach totgestellt haben und viele haben aus individuellen Gründen sich dagegen entschieden, vor der Kamera zu sprechen, vielleicht auch aus Angst, aber nicht nur. Und zu der Frage der Einschüchterung, das klingt immer sehr bedrohlich und das wird jetzt anhand der Figur Christian Scherz in dieser Dokumentation auch deutlich, dass das ein Mittel sein kann, das Medienanwälte verwenden. Dann muss man als Journalist, als Journalistin sich fragen, fühle ich mich gerade eingeschüchtert und was heißt das für meine Arbeit? Und ich bin der festen Überzeugung, die meisten Journalisten, die gut recherchiert haben und ihre Belege bei der Hand haben, werden sich nicht unbedingt von einem Gespräch mit Christian Scherz einschüchtern lassen.
Da kommt auch harte Medienschelte eben von Christian Scherz selber, der sagt, also die Berichterstattung ist auch bei den Qualitätsmedien, gerade in solchen Verdachtsfällen, oft übergriffig, voreingenommen, von Aktivismus geprägt. Müssen wir uns den Schuh anziehen?
Den Schuh anziehen wollen würde ich mir selbst nicht, aber im Zuge meiner Recherche und meiner Gespräche mit ganz vielen prominenten Menschen habe ich festgestellt, dass wirklich viele sehr schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht haben und mit Journalisten gemacht haben und sich sehr schwer getan haben, vor die Kamera zu treten. Wir wollten zum Beispiel mit Schauspielerinnen auch sprechen und wirklich alle, es waren mehrere, haben gesagt, auf keinen Fall, weil sie als Frauen in der Öffentlichkeit nochmal so viel härter beurteilt wurden und oft Dinge aus dem Kontext gerissen wurden für eine große Schlagzeile. Diese Entwicklung, die hat mir zu denken gegeben.
Ich habe beim Zuschauen gedacht, oh je, das sieht aber ein bisschen so aus, als müssten wir demnächst eigentlich im Grunde genommen den Anwalt konsultieren bei Verdachtsberichterstattung, weil wir mit unseren eigenen, ich sag mal, ethischen Maßstäben da nicht weiterkommen.
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist das ganz gut, sich mit Juristen zusammenzusetzen, wenn man Verdachtsberichterstattung macht. Dafür gibt es einfach sehr strenge Auflagen. Dazu gehört tatsächlich auch, entlastende Fakten zu recherchieren. Das ist vielleicht auch nochmal an dieser Stelle wichtig zu sagen. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant ist, Christian Scherz spricht ja oft von der Würde des Menschen. Das kann man irgendwie für einen sehr großen Satz von einem Medienanwalt halten. Aber tatsächlich steht das so auch im Pressekodex für Journalisten. Also auch wir Journalisten müssen uns daran halten, nicht die Würde oder den Ruf von Menschen zu beschädigen. Das kann Menschen wirklich stigmatisieren. Also man ist da in der großen Verantwortung. Aber sich dessen bewusst zu sein, das finde ich wirklich wichtig für Journalisten.
Brothers and sisters, put this record down. Take my advice.
Ja, auch für Musiker ist sowas wichtig. Dieses Lied von Fall Out Boy hieß ursprünglich mal My Name is David Ruffin and These Are the Temptations. Und dann hat der Bandanwalt interveniert und seither heißt es Our Lawyer Made Us Change the Title of the Song. Unser Anwalt hat uns dazu gebracht, den Titel von dem Lied zu ändern. Es geht auch hier um Persönlichkeitsrechte, allerdings bei einem Verstorbenen und ach, es ist sehr kompliziert. Und Nora Binder hat es uns ja deutlich gesagt, es ist eben oft kompliziert, jedenfalls komplizierter als Meinungen und moralische Urteile einfach so zu verbreiten. Und es ist manchmal einschüchternd, wenn das Recht in Form von Anwaltsbriefen oder Anrufen sich scharf und autoritär zu Wort meldet. Das ist gar keine Spezialität von Christian Scherz und seinem Kompagnon. Das machen Medienanwälte generell gerne. Sowas hinterlässt eben Eindruck, es hat aber vielleicht auch unerwünschte Folgen. Der Medienkritiker Stefan Niggemeier hat es ja am Ende des Ausschnitts eben deutlich gesagt. Wenn Anwälte gegen eventuelle Fehler der Berichterstattung vorgehen, ist das okay, denn das findet ja vor Augen und Ohren der Öffentlichkeit statt. Problematisch wird es aber, wenn sie Berichterstattung verhindern, denn das bleibt hinter den Kulissen. Im ersten Fall ist die Berichterstattung umstritten, im anderen findet sie gar nicht statt, auch wenn sie vielleicht dringend nötig wäre. Und das ist nicht gut, oder? Als ich die Doku das erste Mal gesehen habe, ging es deswegen bei mir auf und ab. Einerseits fand ich das schon beängstigend, dass Anwälte so viel Macht haben und die Journalisten wie Schulmädchen und Schulbuben dastehen, denen die Arbeit mit Rotstift durchgestrichen wird. Aber dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich den Anwälten auch Recht gegeben habe. Ja, die öffentlichen Debatten sind leider ziemlich gnadenlos. Es wird moralisiert, beleidigt, gecancelt und erledigt. Und die Frage ist oft nicht, was stimmt, sondern auf welcher Seite stehst du? Kein Wunder, dass am Ende die Anwälte sozusagen als Rettungskräfte der Menschenwürde gegen die bloße Meinung eingreifen und zu mächtigen, schillernden Überfiguren werden.
Bauch rein, Brust raus, mein Anwalt kennt Leute im Zuchthaus. War schon selber im Bau, ist ausgebrochen, verkleidet als Frau, schmiert Notare.
Gut, aber jetzt hören wir mal auf, eingeschüchtert und bewundernd auf die Anwälte zu starren. Nora Binder hat es am Ende zu Recht betont. Es ist unsere journalistische Verantwortung, Persönlichkeitsrechte und die Menschenwürde nicht zu verletzen. Das ist Teil vom journalistischen Berufsethos, oder? Ich habe eine Frau gefragt, die sich schon lange damit befasst.
Mein Name ist Petra Grimm, bin Professorin für Medienkommunikationswissenschaft und bin zugleich Leiterin des Instituts für digitale Ethik der Hochschule der Medien und bin hier vor allen Dingen auch im Forschungsbereich von Ethik und insbesondere digitaler Ethik und KI-Ethik unterwegs.
Wir haben eine Doku über den Anwalt Christian Scherz in der ARD jetzt gerade veröffentlicht, die Kollegin Nora Binder. Und da geht es natürlich erstmal darum, was dieser selber sehr prominente Anwalt macht, aber es geht auch um das, was er so über den Journalismus und über die Medien sagt, warum es ihn überhaupt braucht. Es kommt immer wieder durch, Persönlichkeitsrechte werden ständig verletzt. Auch bei den Qualitätsmedien hat es extrem nachgelassen, dass auf sowas geachtet wird. Finden Sie denn diese generelle Zustandsbeschreibung gerechtfertigt, so eine Art Verrohung der Sitten bei den Medien?
Also so allgemein würde ich dem nicht zusprechen. Also ich würde hier schon nochmal differenzieren, dass natürlich Qualitätsmedien und Yellow Press schon unterschiedliche Ansprüche haben in Sachen Qualität, Recherche und Prüfung der Fakten. Das war im Grunde genommen natürlich schon immer ein Thema des Boulevardjournalismus. Der hat natürlich Richtung Skandalisierung, Emotionalisierung gearbeitet. Denken Sie allein an die Geschichte der Bild-Zeitung. Ich sehe aber in dem Zusammenhang eigentlich eher das Thema Social Media.
Das heißt, dass im Grunde das Internet oder der Umgang auf Social Media dann rückwirkt auf die anderen Medien, die sich ja auch hauptsächlich im Internet mittlerweile bewegen.
Natürlich, aber es ist vor allen Dingen natürlich auch die, ich sag's jetzt einfach mal, unkontrollierte, zirkulierende, zum Teil eben auch sehr negative Kommunikation, die da stattfindet. Also es fehlt uns ja an jeglicher Ethik der Kommunikation. Das ist sowas, was man früher noch Anstand nannte, gute Sitten, den anderen wertschätzen. Das finden wir nicht. Der Umgang ist ein sehr schreiender und lauter. Das hat natürlich die Konsequenz, dass die lauten und schreienden Töne viel präsenter sind als die Meinungen und vielleicht differenzierteren Ansichten, die sich dann eben in den Hintergrund drängen oder vielleicht völlig verloren gehen. Also dass sozusagen ein falsches Bild von Öffentlichkeit auch entsteht. Und das ist ein ganz klarer Effekt der Social Media.
Würden Sie da auch dieses Phänomen dazu rechnen, dass der Christian Scherz ja nicht als einziger beschreibt, dass Aktivismus vor Journalismus geht, also dass es im Grunde genommen darum geht, auf welcher Seite stehst du und wer auf der anderen steht, der kann dann halt im Grunde genommen beliebig runtergemacht werden. Hat das auch was damit zu tun, mit diesem Verlust des Anstandes, wie Sie das beschreiben?
Wenn ich von Social Media ausgehe, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, da ist natürlich ganz schnell eine Art Kulturkampf, der da ganz schnell stattfinden kann und hier auch Schuldzuweisung, vor allen Dingen wie starke Moralisierung auch stattfindet. Und bei Moralisierung kommen sie ja mit Argumentation kaum mehr weiter. Grundsätzlich zu sagen, dass bei den Medien Aktivismus vor journalistische Arbeit geht, dem würde ich so nicht beipflichten.
Für den Anwalt ist es natürlich auch die Rechtfertigung seiner Tätigkeit. Also jetzt, dass es dann eben doch eine Grenze gibt, wo das persönliche Meinen und Urteilen nicht weiterkommt und wo man dann eben den Anwalt braucht, um das Persönlichkeitsrecht zu schützen. Aber als Journalist ist es natürlich unbefriedigend, einerseits gesagt zu bekommen, im Grunde braucht es die Juristerei, da braucht es die Juristen, um euch zu sagen, wo eure Grenzen sind.
Also Journalisten müssen sich ja bei heiklen Themen immer die Frage stellen, besteht da ein wirkliches Interesse, was darf man sagen, inwieweit darf man mit Behauptungen gehen und Schuldvermutungen und so weiter, das ist ja alles Handwerk. Aber wir haben es natürlich mittlerweile insgesamt im Trend in vielen Bereichen, dass das Recht, also momentan die Rechtsprechung, sehr stark in gesellschaftliche Prozesse hineinlangt. Das betrifft nicht nur den Journalismus, schauen Sie mal auch im Bereich des Politischen, wo ja in letzter Zeit auch einige Beschlüsse, letztendlich getroffene Beschlüsse, dann doch wieder von den Gerichten einkassiert worden sind, weil eben momentan dieser Rechtsbereich, das Rechtssystem sehr stark auf viele Prozesse einwirkt. Oder man sich auch vielleicht anders nicht mehr verständigen kann.
Es geht ja häufig um diesen Bereich, wo etwas noch nicht verboten ist, der jetzt in irgendeiner Weise kontrolliert und reguliert werden soll. Finden Sie das richtig oder ist das eher eben ein Übergriff des Rechts in einer Sphäre, wo man eigentlich unter Menschen das anders regeln sollte, zum Beispiel mit Ethik?
Im Grunde genommen haben wir ja immer auch sowas wie ein journalistisches Ethos, also ein Berufsethos, was natürlich in Zeiten von massivem Konkurrenzdruck, das muss man hier vielleicht auch mal erwähnen, die Medien, zumindest die klassischen, stehen ja unter einem wahnsinnigen ökonomischen Druck und es bleibt halt vom Kuchen nicht mehr so viel übrig und das erhöht die Konkurrenz. Hinzu kommend, dass eben auch Berichterstattung beziehungsweise quasi Berichterstattung in den Social Media auch schnell da ist. Also hier ist, glaube ich, auch ein massiver, nicht nur individueller Druck da, sondern einfach auch ein Systemdruck. Und ich hoffe einfach, dass es nach wie vor gute Medien gibt, die auch diese Standards aufrechterhalten.
Wenn wir diesen ethisch verantwortungsvollen Journalismus stärken wollen, was kann man denn über einen Appell an den Anstand zum Beispiel hinaus da tun? Gibt es denn institutionale Möglichkeiten, sowas zu stärken? Oder müssen wir im Grunde genommen darauf vertrauen, dass genug Leute sich besinnen?
Also ich denke, dass natürlich die Plattformen selber vor allen Dingen in der Pflicht wären und in der Verantwortung stärker zu moderieren und das dann auch im Zweifel rechtlich durchzusetzen, was wir ja eigentlich nach den neuen EU-Regularien Digital Services Act eigentlich auch tun könnten. Und des Weiteren natürlich wir als Nutzerinnen oder auch Rezipienten können natürlich hier auch stark drauf einwirken und wir müssen halt auch schon bei uns in Schulen und im Lehrbereich anfangen. Ich mache das ja auch mit meinen Studierenden. Wir haben ja so ein Projekt, das nennt sich Meta. Da wird also regelmäßig von studentischer Juryseite ein Preis ausgelobt, wo sie sich ein oder zwei Semester lang nur mit qualitativ guter Berichterstattung zu einem bestimmten Thema auseinandersetzen und damit auch sehr schnell kennenlernen, was eigentlich es heißt, gute journalistische Arbeit zu machen. Wenn von Seiten der Nutzerinnen eben auch die Erwartungshaltung da wäre an guter Berichterstattung und letztendlich auch an Differenziertheit, vielfältigen Perspektiven, Neutralität, dann würde sich natürlich auch das Angebot verändern.
Wenn ich es richtig verstehe, heißt das aber, der Schauplatz einer digitalen Ethik der Zukunft sind schon hauptsächlich die Social Media.
Das ist Dreh- und Angelpunkt. Also ich sage es Ihnen einfach mal, wie es ist, wenn ich meine Studierenden frage, ja, wo informiert ihr euch? Dann kommt natürlich sofort Instagram, TikTok etc. Und wenn ich dann frage, ja, was sie dann im Konkreten tatsächlich konsumieren, dann können sie mir außer der Tagesschau keine andere Marke nennen. Also das heißt, da besteht relativ wenig Reflexion dahingehend zu sagen, naja, was ist denn das jetzt gerade für eine Nachricht? Wo kommt die denn her? Also dieses, wie wir noch sozialisiert wurde, genau zu wissen, das lese ich jetzt in der Süddeutschen oder in der FAZ oder der Welt, dann weiß ich, das sind gewisse unterschiedliche politische Perspektiven. Das findet da ja gar nicht mehr statt. Jede Nachricht ist, sage ich mal, gleichwertig mit jeder vielleicht noch so falschen Nachricht.
10 Millionen Klicks, läuft im Leben nichts verkehrt. Jeder gibt mir einen Euro und ich werde Millionär. Danke YouTube, drum bin ich ein richtiger Popstar. Internetopfer,
wir alle sind wir wieder da gelandet. Haben wir nicht angefangen mit der Frage, wer die Guten und wer die Bösen sind? Ja, und da kommen wir auch wieder hin. Die Antwort ist offenbar nicht, lass das mal die Anwälte entscheiden. Aber auch nicht, das handeln wir fair, informiert und ethisch in den öffentlich zugänglichen Qualitätsmedien aus. Das Internet und Social Media haben die Bedingungen geändert. Hier machen nicht die alten Leitmedien die Meinung und hier haben halt auch die Medienanwälte nur eine sehr begrenzte Macht. Was über Till Lindemann, Jan Böhmermann, Dieter Wedel und so viele andere gesagt und gedacht wird, entscheiden nicht die Zeit oder der Spiegel, aber auch nicht die Staatsanwaltschaft Berlin und das Landgericht Frankfurt. Wenn hier der Fall abgeschlossen ist, geht es im Netz weiter. Wie weit? Zu weit? Weiter als zum Beispiel die Menschenwürde erlaubt? Interessante Frage. Und weder unsere Moral noch das Recht haben hier schon richtige und vor allem befriedigende Antworten. Das ist immer noch ein bisschen, naja, sagen wir es doch, Neuland. Das war Kulturkompakt. Mein Name ist Rainer Dachselt.